Besides. Also wir waren bei dem Punkt, Sie mischen sich ja ein, nicht? Wenn es heißt ja Vorlesen mit Diskussion. Also wo der Mythos als erstes steht, weil gesagt wird, die Welt ist eigentlich beherrscht von dieser Verbindung Geist und Freiheit in Materie, sodass man das dort auch erstmal vorhat, das, was dann hinterher die Leute anthropomorph nennen. Nicht? Ich will nur darauf hinweisen, dass die Rede von technischen und Energien genauso anthropomorph ist, nur mit einem negativen Vorzeichen. Klar reden wir von uns aus, wie soll es denn anders gehen, ob es nun so rumläuft oder so rumläuft. Wichtig ist, dass, wie es der auch dann geschrieben ist, dass der Mythos am Anfang alles mögliche andere miterklärt hat. Der war also nicht bloß dafür da, um so Grundbestimmungen der Freiheit und des Geistes zu erklären, sondern er dient natürlich auch für Naturerklärungen, für historische Erklärungen. Also dieses Drei-Stadien-Gesetz von Kant ist ja nicht einfach erfunden. Dass er sagt, am Anfang kommt der Mythos und dann kommt die Philosophie und dann kommt die Wissenschaft. Sowas gibt es natürlich. Die Frage ist nur, wie absolut setze ich das? Der Marxismus hat das absolut gesetzt und das erlebt man auch immer wieder, wenn man in den neuen Bundesländern ist, dass dort die Leute sich wundern, dass man da religiös ist und so, weil die sagen, das ist doch etwas, was längst überholt ist oder eigentlich vorbei ist, weil wir das alles durch die Wissenschaft eingeholt haben. Das heißt, es ist was Richtiges dran. Es gibt diese Dimension, wo der Mythos und die Religion auch historische und naturwissenschaftliche Erklärungen mit abgibt. Da steckt alles mit drin. Dass man sagt, also Gewitter bedeutet, dass der Gott zornig ist oder so und dass man dann nicht untersucht, wo das sonst herkommt. Das gibt es natürlich und das muss geklärt werden. Deswegen muss es eine Entmythologisierung geben. Aber falsch wäre es zu sagen, damit wird der Mythos überflüssig. Mythos heißt auf Deutsch Wort. Nicht? Logos ist das Wort so der Vernunft und des Schlussfolgerns. Mythos ist das Wort des Erzählens. Der Mythos antwortet auf die Frage, was ist da, dadurch, dass er erzählt, wie es dazu gekommen ist. Der Hintergrund ist der, dass man bei vielen Dingen gar nichts anderes kann, als erzählen, wie es dazu gekommen ist. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, warum der Tisch Tisch heißt, soll ich das etwa logisch begründen, dass der Tisch heißt? Und dann muss jemand, der was anderes sagt, zum Beispiel Table oder Mensa, dem muss ich dann zeigen, dass er blöd ist oder wie. Nicht? Das wäre doch merkwürdig. Sondern hier kann ich doch nur erzählen, wie es dazu gekommen ist. Das ist. Also hier hilft gar nichts anderes, hier kann ich nicht erklären, warum, sondern nur erzählen, wie es dazu kam. Viele Dinge in unserer Welt, die so sind. Und das steckt dann da also auch mit drin. Und dann muss man das aufgeben, was bleibt ist, dass der Mythos nach wie vor die Selbstverständigung von Geist und Freiheit über sich selber sind. Also wenn ich mir klar mache, was hier gemeint ist, also die Geschichte und Mythos sind getrennt und Wissenschaft und Mythos ist auch getrennt, aber wie Ricoeur eben da sagt, der Mythos ist nicht als unmittelbarer Logos dahin, er kann als Mythos wiedergefunden werden. Und da ist er unüberholbar, weil er nämlich so die Bindung des Menschen an diese, ich würde sagen, vertikalen Dimensionen anspricht. In religionsphilosophischer Sprache würde man sagen, an das Heilige oder so. Also bei Ricoeur ist das so, der Mythos im Konflikt mit der wissenschaftlichen Geschichte entmythologisiert und zur Würde des Symbols erhoben, wird zu einer Dimension des modernen Denkens. Und da gibt es dann die Symbolik der Welt, des Kosmischen, es gibt die Welt des Psychischen, des Traums und schließlich die Bildwelt der poetischen Imagination, des Dichterischen. Und in all dem legt der Mensch sich aus. Und steckt also diese Bedeutung drin, Symbolik der Welt, des Kosmischen, Symbolik des Psychischen und Symbolik nochmal des Dichterischen, dass das gegeben ist. Und dann kann man wieder sagen, tun das nicht die Humanwissenschaften, sind die das nicht? Nein, die gucken ja eben gerade von außen da drauf, das deutlich ist. Und der Hauptpunkt, meine ich, ist der, dass Symbol heißt und Mythos heißt, ich sage was anderes, als was ich meine. Weil ich nämlich das, was ich eigentlich meine, gar nicht sagen kann. Also was will ich damit sagen? Ich will sagen, Wissenschaft heißt, ein Wort hat nur eine Bedeutung. Nehmen wir doch ein Beispiel, Wasser. Was ist Wasser? Über Wasser sind die Leute verschiedener Meinung. Der, der ertrinkt, denkt anders darüber als der, der verdurstet. Und das Pantoffeltierchen vielleicht nochmal ganz anders. Aber an sich einfach so. Wenn Sie in die Symbolik hineingucken, in den Religionen, dann steht grob gesprochen das Wasser einmal für den Tod und andererseits fürs Leben. Das sind die deutlichsten Entgegensetzungen bis hin zu unserer Taufe. Das sind die Bilder vom der alte Adam, der da ertränkt wird oder so, das Bild fürs Rote Meer und alle die Geschichten, die da hineingehören. Also Wasser hat einerseits was mit dem Tod zu tun, mit dem Auflösen, und andererseits das Leben kommt aus dem Wasser, dass das hingehört. Also diese ganze Fülle der Bedeutungen, das heißt Symbol, deswegen hatte Hegel Probleme mit dem Symbol, er sagt, das ist so ungenau und so wild daher und andererseits auch beengt. Also Symbol ist einerseits beengt, zum Beispiel kann ich nicht sagen, jemand ist listig wie die Tauben oder so, nicht? Sondern listig ist man eben wie eine Schlange oder so etwas. Und man kann nicht sagen, jemand ist so tapfer oder so wild wie, was weiß ich, ein Regenwurm, sondern das kann man nur sagen wie ein Löwe. Nicht? Also, dass man da guckt, wenn Sie aber jetzt den Löwen nehmen, der Löwe reicht, wenn Sie bloß bei der Bibel bleiben. Vom Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, bis zu dem Messias und Gott selber, der Löwe Juda ist. Also sie haben auf der einen Seite eine unglaubliche Breite in den Symbolen, zwischen Gott und Teufel sogar, aber auf der anderen Seite natürlich eine Einengung aufgrund der Bindung an das Anschauliche, was da drin steckt. Ein Löwe ist eben keine Schlange und kein Regenbogen und so, dass das hineingehört. Also was das Symbol ausmacht, ist diese Mehrheit der Bedeutungen. Und was die Wissenschaft tut, ist Vereindeutigung der Bedeutungen. Also ist Wasser nun Leben? Ist Wasser nun Tod? Ist Wasser, was eben ertrinke ich darin oder verdurste ich ohne es? Wenn ich sage H2O, bin ich die Probleme fast los. Ich darf nur nicht dann wieder an Sauerstoff denken, denn Sauerstoff hat wieder was mit Sauer zu tun. Da muss ich also wieder bestimmte Zäpfchen auf der Zunge spielen, eine Rolle. Nicht? Was mache ich, wenn ich jetzt ein reiner Geist bin? Nicht? Kann ich jetzt damit nichts anfangen? Also treibt es die Wissenschaft bis dorthin, dass sie bloß noch Formeln hat. Ohne jede Bedeutung. Das ist an sich das Ziel der Wissenschaft, eine absolute Vereindeutigung. Und so eine vereindeutigte Sprache nennt man Terminologie. Wo ein Wort eindeutig festgelegt ist, ohne alle, ich möchte mal sagen, Obertöne oder Untertöne. Jetzt fragen Sie sich aber mal, wie Sie mit so einer Sprache sollten miteinander reden können. Das ist nämlich meine Erklärung, nicht bloß meine, aber ich meine, da schließe ich mich an, was da mit Babylon gemeint ist, mit dem Turm von Babel. Nicht? Wenn sich Leute in ihrer Sprache ganz darauf sammeln und konzentrieren, dass die Sprache nur im Dienst jetzt der technischen Arbeit besteht, so wie das ja dann der Wittgenstein so beschreibt, man sagt dann Platte oder Stein und der andere weiß, was er jetzt hertut oder so, dann kann man natürlich nicht über seine eigenen Befindlichkeiten darin reden. Das kommt sprachlich da gar nicht vor. Was soll ich da sagen? Ich bin froh oder ich bin traurig. Das ist keine Vokabel, die ich für den Hausbau brauche, für den Turmbau von Babel. Sodass also da nicht erst Gott heruntersteigen muss und die Sprache verwirren. Sonst reicht, dass das Subjekt ausgeklammert wird und alle Interessen auf dieses gemeinsame technische Vorhaben gehen, auch die Sprache, und dann werden wir sprachlos. Wir sind schon jetzt durch unsere Verwissenschaftlichung entsprechend sprachlos geworden, wo ich dann versuche, auch so Leute darauf hinzuweisen. Nicht? Wenn so jemand dann zu mir sagt, warum er die Arbeit noch nicht fertig hat, er war nicht motiviert, sage ich, was soll denn das jetzt heißen? Sagen Sie, Sie hatten keine Lust. Und sagen Sie, ich war nicht motiviert. Wer soll Sie denn da jetzt bewegen? Nicht? Wer oder was? Nicht? Also kein Akkusativ, sondern Nominativ. Nicht? Also dass man da so guckt, wie geht man mit sich selbst um, wenn man schon diese Wissenschaftssprache übernimmt, in der eigentlich die Qualitäten ja ausgeschlossen werden und das Subjekt nicht vorkommt. Also das Ideale der Terminologie ist der Terminus und das Ideal des Terminus ist der Term und er ist eigentlich nur noch eine Zahl, damit es völlig klar ist. Das ist der eigentliche Basis, und dann habe ich Exaktheit. Bin ich raus über alle Die Exaktheit hat natürlich ihre Grenzen. Wir wissen, exakt ist dahin definiert, dass es angibt, wie unexakt es ist. Nicht? Wenn Sie ein Radio kaufen, steht da drin, wie weit da die Lautsprecher abweichen oder so. Nicht? Im Plus oder Minus. Während, wenn der Dichter spricht, da trifft ein Wort. Und das ist nicht exakt, sondern das ist treffend. Das ist einfach was anderes, an sowas heranzugehen. Das Bildwort trifft, die richtige Benennung. Im Guten wie im Bösen. Was das möglich ist. Also Wissenschaft lebt davon, dass ich die Dinge eindeutig machen kann. Und das geht aber nur durch Präzision. Und Präzision heißt wegschneiden, zurechtschneiden. Ich lasse alles Mögliche weg auf diese Eindimensionalität hin, um Dinge genau bestimmen zu können. Ich sehe von Qualitäten ab, ich sehe von dem ab, was Wittgenstein dann das Mystische nennt. Also das Wersein, diese ganzen Dimensionen fallen weg und fallen in das private Subjekt. Es hat gesagt, Farben gibt es nicht, sondern es gibt also nur Wellenlängen. Mit welchem Recht sagt man sowas eigentlich, nicht? Und dann ist man rasch auch so weit zu sagen, das, was sich mir da entzieht, das zählt auch gar nicht. Das ist nicht zu fassen. Da hinein gehört ja dann so eines meiner Lieblingsgedichte, das zitiere ich ja da auch, da von dem Ungaretti da, Traum fiore colto e l'altro donato, zwischen einer gepflückten Blume und einer geschenkten, das unausdrückbare Nichts. Auf der Ebene des Was, des Beobachtens und Beschreibens, taucht kein Unterschied auf. Und dann kann man natürlich sagen, es ist weg. Ein anderes Beispiel ist immer dieses Bild der Freiheit. Wenn ich sage, ein Wort gibt das andere. Das beschreibt einerseits den Streit, wo Leute gar nicht rauskommen und jemand anderem auf den Tisch schlagen und sagt, kommt wieder zur Vernunft, ihr Idioten. Und dann gibt es das im Liebesgespräch, wo dann ein Wort das andere gibt, indem dass man dem anderen nicht ins Wort fällt, sondern ihm das Wort aus dem Mund nimmt. Also ich bin einmal in einem anderen Spiel drin. Ich weiß, was der andere jetzt sagen wird und sage es ihm schon und nehme es ihm gar nicht vorweg, sondern wir sind einfach im Verstehen miteinander. Beides mal dieselbe formale Struktur, ein Wort gibt das andere. Im einen Fall wildeste Verbohrtheit und im anderen Fall äußerste Freiheit. Aber es ist dieselbe äußere Struktur. Ein Wort gibt das andere. Sodass also hier in dieser Vereindeutigung auf das, was sich da vereindeutigen lässt, die eigentlichen Qualitäten weg sind. Und das ist viel mehr als bloß, wenn man sagt, ich habe von einem Bild bloß eine Schwarz-Weiß-Fotografie, dass die Farben weg sind, sondern hier ist noch viel mehr weg. Die Frage ist, ob man das sieht, denn nochmal, man erkauft sich damit, um diesen Preis, ja eben diese Genauigkeit und die Unstrittigkeit hinsichtlich dessen, was man dort sagen kann. Die Interpretation bleibt immer flüssig. Aber die Fakten, die hat man dann. Nur ist natürlich mit Fakten nichts anzufangen, das sieht man in jedem Krimi, dass die Fakten erstmal so angeordnet sind, und der ordnet sich anders um. Nicht? Ereignet sich immer so irgendwo so im zweiten Drittel oder so. Nicht? Dass es dann alles wieder anders ist als vorher. Aber das genau gehört dahin. Was ist jetzt eigentlich? Also, wenn man das erkennt, dann merkt man eben, mit der Wissenschaft allein ist nicht zu machen. Und darum haben wir auf der einen Seite dann so eine Wissenschaftsfeindschaft oder Wissenschaftsskepsis, die zugleich mit so einer merkwürdigen Wissenschaftsversessenheit ineinander geht, dass die Leute doch für alles einen wissenschaftlichen Beleg wollen, trotz allem. Weil wir natürlich einerseits auf Sicherheit aus sind. Nur gehört zum Leben keine Sicherheit, deswegen sagt man ja todsicher. Nicht? Denn nur das ist sicher. Im Leben kommt die positive Interpretation hinein und da sind die Fakten sicher, aber nie deren Bedeutung. Und die Bedeutung der Fakten ist uns wichtiger als die Fakten. Nicht, als ob die Fakten unwichtig wären, aber die Bedeutung der Fakten und die Deutung der Fakten ist noch wichtiger. Ein Beispiel ist immer, dass man eben bei einem Streit in einem Betrieb und es kommt zu so einer Mediation und es kann sein, dass überhaupt kein neues Faktum auf den Tisch kommt, nur dass die bisherigen Fakten in einem neuen Licht erscheinen. Aber ach so, war das gemeint, da gehört das hin und so. Sieht man, meistens kommt auch irgendein Faktum dazu, aber es muss nicht. Die Fakten selber können, wie wir so sagen, in einem neuen Licht erscheinen. Ich behaupte also, dass jede Wissenschaft so eine Dimension und eine Perspektive hat. Und die Frage ist, ja, zu dieser Perspektive ist ja noch zu sagen, dass sie von sich aus die Perspektive auf alles ist, auch auf die anderen Perspektiven. In der Philosophie ist das vielleicht am großartigsten durchgeführt in der Phänomenologie und dann auch nochmal im System von Hegel, wo er auf jeder Stufe da alles so durchspielt, dann ist erstmal die Chemie und dann die Physik. Ich kann also alles, natürlich, ich kann eine Psychologie von allem machen, eine Psychologie der Religion und des Theologen und des Philosophen oder so, und ich kann natürlich auch eine Philosophie der Psychologie machen. Das heißt, eine Perspektive ist immer was, einerseits eine Dimension, um mal bei dem Bild zu bleiben, aber eine Dimension, in der alles auftaucht. Ich kann also naturalistisch alles naturalistisch interpretieren, materialistisch interpretieren, ich kann alles idealistisch interpretieren, ich kann von irgendeinem Standpunkt, wo auch immer, ausgehen und alles darauf biegen, dass es in diesem Licht erscheint. Ich habe eben eine Brille auf mit einer bestimmten Farbe, dann sehe ich alles in dieser Färbung, ganz egal, was ich sehe. Und dann führt hier, das sehen Sie auch, glaube ich, sofort, dass da durch die Einführung neuer Fakten nichts entschieden werden kann, weil die Fakten ja einfach in dieses Sieb mit hineingehen. Das ist das Merkwürdige bei philosophischen Diskussionen, während Sie bei einzelwissenschaftlichen Diskussionen durch neue Fakten dann neue Interpretationen erzwingen. Erstmal macht man so Zusatz-Ad-Hoc-Hypothesen, nicht? Aber irgendwann macht man ein neues Paradigma, wie man das heute nennt. Nicht? Aber in der Philosophie hat man von vornherein, geht es nicht um Fakten, die Fakten sind bekannt. Nur haben sie für jeden eine andere Bedeutung. Und das gilt auch dann für die Philosophen untereinander. Da kommt eben der andere Philosoph bei mir unter 2ab vor und ich komme bei dem unter 4alpha, was weiß ich, 10 vor oder so ähnlich. Also jeder kommt beim anderen irgendwo vor, in dessen Verständnis, es fehlt nichts, sodass man nicht sagen kann, das hast du aber weggelassen. De facto lassen wir natürlich auch immer was weg, weil wir nicht der liebe Gott sind. Aber ich meine, im Prinzip kommt eigentlich alles vor und ist einzuzeichnen. Das Problem ist, wie bringe ich jemand aus einer Perspektive in eine andere Perspektive? Ich meine, eine Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass keiner von uns nur in einer Perspektive lebt, sondern dass wir von vornherein schon verschiedenste Perspektiven haben. Nicht? Unser Leib hat einen Körperaspekt und hat einen Ausdrucksaspekt und so all diese verschiedenen Dinge, die da schon drinstecken. Wir wechseln, ohne dass wir es merken. Als so geistig normale Leute wechseln wir ohne Problem von Perspektiven zu Perspektiven und von Rollen zu Rollen. Aber das muss ja nicht so sein. Und wenn man das eben jetzt merkt, dann taucht eben dieser Gedanke auf, dass man sagt, wir brauchen eigentlich mehrere Perspektiven. Und das ist dann das Nächste, wie komme ich also zur Perspektivenvielfalt? Und da gibt es verschiedene Wege. Als erstes bietet sich eine sektoriale Sache aus, also ich packe die einfach alle zusammen. Das ist das, was heute die Uni ist. Die hieß mal Uni, weil sie heißt, sich auf eines beziehen, nicht? Sammelt sich auf eins. In Wirklichkeit ist das jetzt so wie so ein Sammelband. Das eine ist nur noch die Pappdeckel drumherum. Nicht? Und drin stecken die verschiedensten Artikel und Disziplinen und haben einander wenig zu sagen oder missverstehen sich. Deswegen ist dann immer so der Wunsch nach interdisziplinäre Zusammenarbeit, aber wie soll das gehen, sage ich dann immer. Nicht? Wie sollen sich tatsächlich Naturwissenschaftler und Theologen unterhalten? Soll ich vom Theologen verlangen, er soll als Naturwissenschaftler reden? Damit ist auch dem Naturwissenschaftler nicht gedient, denn der wollte ja eigentlich mit Theologen reden. Nicht? Oder soll umgekehrt jetzt der Naturwissenschaftler theologisch reden, wo doch gerade der Theologe mit einem Naturwissenschaftler reden wollte und nicht mit einem Hobby-Theologen, nicht? Also so haben wir also da schon das Problem, ich kann vom anderen informiert werden, aber wie soll ich diskutieren? Das ist den Leuten nicht immer klar, dass es hineinwirkt. Also das Erste ist erstmal, es liegt alles so irgendwie so nebeneinander und das ist das, wo ich da darauf hinweise, dass wir leben im Zeitalter der Lexika. Das Lexikon ist das Deutlichste. Das ganze Wissen ist in Lexika drin, alphabetisch hintereinander. Ich zitiere da den Günter Eich, der da sagt, wir haben uns auf das Alphabet geeinigt, das ist das Beste, auf die Erbsünde folgt die Erbswurst. Und alle Zusammenhänge sind eindeutig und nachweisbar, ohne alles Irrationale. Das heißt, ich habe hier ein Klassifikationsinstrument, das sinnfrei ist. Und das ist der Sinn der Sache. Stimmt ja nicht ganz, denn bis jetzt sind in den Lexika die Artikel noch unterschiedlich lang. Man müsste also dann eigentlich verlangen, jeder Artikel müsste auch gleich lang sein oder so. Nicht? Aber im Prinzip ist mit den Buchstaben schon sowas getan. In der Politik hat man ja dann irgendwann den runden Tisch erfunden. Nicht? Dass man sagt, es gibt keine Stirnseite oder keinen rechten oder linken Platz und man sitzt da einfach so im Kreise rum. Nicht? Aber ganz ist es natürlich nicht so, denn der eine Platz ist an der Tür und der andere ist hinten im Saal unterm Adler oder so. Nicht? Aber das Alphabet ist schon mal so eine Sache, nicht? Wo ich dort eine Ordnung, die in den Rang einer Ordnung erhobene Beliebigkeit, eine zweckvolle Ordnung, Registratur ohne Sinn und Sinnlosigkeit ist die Voraussetzung ihrer Zweckmäßigkeit. Es wird nie entschieden, es ist einfach das Alphabet. Sonst gibt es ja immer dieses Gerangel, denken sich diese ganze Nibelungenlied, nicht? Hätten die sich vernünftig benommen an der Tür da am Dom von Worms, die beiden Frauen, nicht? Hätten nicht gemeint, sie muss zuerst durch ihres Mannes wegen. Hinterher waren sie alle tot in Etzels Halle. Nicht? Also hätten die vorher gesagt, wir machen es jetzt mal nach dem Alphabet einfach. Nicht? Zuerst geht also B und dann geht C und niemand verliert das Gesicht und alles wäre getan, wenn sie schon nicht zu zweit durch die Tür kommen, nicht? Manchmal ist halt zu eng, nicht? Das ist ja schon wahr. Nicht? Aber so könnte man sagen, nein, jetzt hat man das eben zu einer Bedeutung erhoben und Sie sehen, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass das Problem ist. Wenn das Problem da ist, ist es nicht zu lösen. Die Lösung muss darin bestehen, dass das kein Problem ist. Wenn das erst ein Problem ist, wer da zuerst durchgeht, hat den höheren Rang. Ja. Zumal es ja nicht im eigenen Namen geschieht, sondern tritt ja für seine Männer ein, nein, wo das da ist. Nein, das Problem ist das Problem, wie schaffe ich es weg? Und da ist ein Weg, ich nehme eine Registratur ohne Sinn, Alphabet. Und das ist das, was wir dann weitgehend haben. Also die Aufgeräumtheit des Universums, sage ich, alles in Ordnung, alles ordentlich, ohne dass es in Ordnung ist. Weil es einfach nacheinander kommt. Nur ist der Mensch damit natürlich nicht zufrieden. Es geht nicht. Sie können so eine Ordnung im Alphabet, genau wie Sie also eine Ordnung in der Grammatik, können Sie auch nur haben im Grammatikbuch oder im Setzkasten. Sobald Sie einen Satz machen, gibt es einen Hauptsatz und einen Nebensatz und ein Substantiv und ein Adjektiv. Da hilft gar nichts. Ordnung ist immer, hat immer was mit Über- und Unterordnung zu tun, abgesehen davon, dass ja in vielen Sprachen Ordnung und Anordnung zusammengehören. Darf man nicht vergessen, also auch diese berühmte Anfang, den der Thomas von Aquin von Aristoteles übernimmt, Sapientis est ordinare, also es steht beim Weisen zu ordnen, das heißt natürlich auch anzuordnen. Ordnen heißt immer anordnen. Selbst um das alphabetisch anzuordnen, muss irgendeiner bestimmen, wir machen das alphabetisch. Nicht? Und in der Form. Also Ordnung ist nur im primitivsten Sinn gleichrangig, wenn die Schrauben alle noch in den Schraubenkästen liegen. Aber nicht, wenn man sie dann zusammenschraubt bei irgendwas. Also man kommt nicht um Über- und Unterordnungen drumherum. Das war irgendwann die schmerzliche Einsicht so dieser Radikaldemokraten. Nicht? Die meinen, man muss doch alles irgendwie gleich kriegen. Wenn sie alles gleich kriegen wollen, das geht nicht durch Aufbau, das geht nur durch Abschneiden der Köpfe. Dann sind alle gleichermaßen kopflos. Nicht? Sonst hat jeder nicht denselben Kopf. Also es geht immer nur in diesem Minus, wie man das erreichen will. Wenn man das also erkennt, kann man nicht mehr stehen bleiben beim einfachen Alphabet. Und dann bietet sich als nächstes an die Schichten. Wir hatten im letzten Jahrhundert, war immer in der Wertphilosophie und beim Nicola Hartmann und so, war das das große Wort Schichtentheorien. Also unten die Materie, Pflanzenreich, so in der Metaphysik schon, dann kommen die Tiere, dann kommen die Menschen, dann kommen die Engel und dann kommt Gott. Also irgendwie so angeordnet nach irgendwelchen Prinzipien mit dem Problem, wo genau zieht man da jetzt die Linie dazwischen oder so. Erstmal, wonach hierarchisiert man? Was ist da so eigentlich der Rang? Nicht? Irgendwer muss das ja bestimmen, wie das geht. Wer macht das? Das gibt im Schiller heißt das einfach so, Wollust war dem Wurm gegeben und der Cherub steht vor Gott. Einfach so. Wir können auf den Berg steigen, nicht, und können da die Sonne aufgehen sehen, kann kein Engel. Nicht? Also so gibt es also Dinge, die wir da irgendwie im Voraus haben. Nicht? Tja, wie man es nimmt. Nicht? Also, das, ja.
Was spricht dagegen
eigentlich? Nichts, sondern ich zähle nur auf, dass das ein Versuch ist und sage nur, wo Probleme auftauchen. Also nach welchen Gesichtspunkten hierarchisiere ich? Das macht natürlich ein Materialist andersrum als ein Idealist. Und wer bestimmt da nochmal drüber? Das wollte ich jetzt gar nicht erörtern, sondern ich wollte nur darauf hinweisen. Eine zweite Schwierigkeit sehe ich, dass die Abgrenzung zwischen den Schichten, also wo gehört das hin oder wie sieht das aus? Im Ganzen ziehe ich persönlich vor das Bild von den Dimensionen, weil die sich durchdringen. Bei Schicht ist auch so, dass, also können immer nur zwei Schichten aneinander grenzen und die nächste ist dann schon wieder gleich eins drüber oder so. Diese Verbindung, die da nochmal hingehört, kommt dabei zu wenig zum Ausdruck. Klar brauchen wir die Bilder alle. Also wenn ich da jetzt Anfragen mache, will ich nicht sagen, keine Schichten mehr, denn das ist zu deutlich ein Begriff für alles Mögliche. Nur ist er wirklich so ein Grundbegriff, stellt er einen zufrieden. Und da ziehe ich das Rede von Dimensionen vor, weil die sich durchdringen können. Nicht? Die Senkrechte durchdringt die Waagerechte, die gehören irgendwie ineinander, aber sie sind eben unvermischt und ungetrennt. Deswegen finde ich das so ein schönes Beispiel, was dorthin gehört. Ich habe also dann nicht unmittelbar die Frage so der Grenzziehungen zu machen, sondern worauf es ankommt, ist erstmal so ein grundsätzliches Grenzbewusstsein. Mehr ist vielleicht auch nicht zu haben. Aber es ist nicht so ein, vor allen Dingen um das Durchdringen einander geht es mir. Sonst habe ich so die Probleme, wenn ich das als Schichten entwerfe, war ja zum Beispiel auch das Problem, wenn Sie sowas nehmen wie die Paulusgesellschaft, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt, das war so ein Zusammenschluss von Theologen, Paterana war auch mit dabei und so, dass man sagt, wir sprechen mit den Marxisten und von den Marxisten, welche sagen, wir sprechen mit den Christen. Aber das war natürlich für beide Seiten nicht repräsentativ, sondern das waren bei den Kommunisten Leute, die dann für die Kommunisten wieder als Revisionisten galten. Vor allen Dingen aus Jugoslawien oder so, die da also nicht für vollgenommen wurden. Auf der anderen Seite wurden die Christen, die sich da engagierten, zum Teil zu Recht, zum Teil zum Unrecht, auch wieder beargwöhnt. Sind die noch in der Mitte des Christentums oder was probieren die da schon, was wird da eigentlich? So, dass man sagt, also wie ist das? Wenn ich die Schichten nehme, bin ich dann richtig in der Schicht, wenn ich in der Mitte sitze oder besser, wenn ich am Rand bin zu einer der anderen Schichten? Also so könnte man hier vieles erörtern, dass da hineingehört. Und deswegen meine ich, sollte man es jedenfalls ergänzen gegen diese Abgeschlossenheit, dieses sich durchdringen der Dimensionen, die sich in einem Punkt treffen, aber nicht ineinander übergreifen. Und dass sie so abgesondert liegen. Und das scheint mir zum Beispiel zu passen für etwa Theologie und Naturwissenschaft oder so eine Sache, dass man sagen kann, eigentlich, wenn jeder da sauber denkt, ist gar kein Konfliktfeld gegeben. Die hängen zwar miteinander zusammen, so wie das Christentum nicht mehr das Christentum wäre, wenn man feststellte, Christus hätte nicht gelebt oder er wäre nicht verurteilt worden von Pilatus. Wir sind ja nicht irgendeine Ethik, sondern beziehen uns ja auf dieses Geschehen. Wenn das also nachgewiesen würde, so hatte man ja zu Anfang des 19. Jahrhunderts noch gemeint, dass Jesus nur ein Mythos war und dass es den nicht gegeben hat. So es begegnet auch heute noch. Es gibt ja keine Idee, die nicht wieder auftaucht. Nicht? Aber an sich gibt es das nicht mehr, aber sowas kann man lesen, schon in so Papieren, die dann so in Berlin zirkulieren, nicht unserer neuen Hauptstadt des Atheismus. Da gibt es schon so Dinge, wo das dann so angeführt wird, aber an sich ist das ein Schmarrn. Also das bestreitet wirklich niemand mehr. Aber nur um zu zeigen, da kann man nicht sagen, das kümmert das Christentum nicht. Nein, es ist schon damit verknüpft, es hat was miteinander zu tun, ohne dass es aber ins andere eingreift, wo man mal gucken muss. Berühmtes Beispiel hier im Haus, ja auch immer erörtert, wie ist es Evolution und Schöpfung, dass das wirklich eben so sind. Das kann ich zur gleichen Zeit sagen, das sind nicht Schichten, die da übereinander liegen oder so, sondern das durchdringt sich tatsächlich wie Dimensionen. Dieselbe Sache, der Ausdruck hieß dort Formalobjekt. Das heißt, die Rücksicht, unter der ich es angucke. Ich kann etwas angucken unter der Rücksicht, wie es gemessen wird und beobachtet wird. Und ich kann es angucken unter der Rücksicht, von woher kommt es oder wozu ist es da. Das ist keine Frage der Physik zu fragen, wozu. Nicht? Wozu geht das Licht an? Das ist keine physikalische Frage. Physikalisch ist, wieso geht das an, aber nicht wozu. Nicht? Dass man da gucken muss, wo gehört da was hin. Und wenn man da sowas hineinnimmt, zwischen Dimensionen gibt es keine Grenze. Grenze gibt es nur, wenn die in derselben Ebene liegen. Also zwischen Frankreich und Deutschland gibt es natürlich eine Grenze, weil es auf der Erde liegt. Aber es gibt schon nicht einfach eine Grenze für das Denken und die Mauer. Da stoße ich ja nicht mit meinem Denken dran, sondern nur mit meiner Nase. Und so, meine ich, gibt es in dem Sinn keine Grenze. Und deswegen ist auch die Frage, ob ich das Grenzüberschreitung nennen soll, wenn der Theologe sich nicht an seine Perspektive hält, sondern meint, er könne hier irgendwie dem Physiker oder dem Biologen reinreden oder umgekehrt. Im strikten Sinn gibt es hier eigentlich keine Grenze. Weil Grenze ein Aneinandergrenzen innerhalb einer Fläche, eines Feldes besteht. Oder meinetwegen zwischen Körpern, die dann eben jetzt mit den Grenzflächen aufeinandertreffen, dann sind die aber in einem Raum wieder. Nicht? Das muss man sich mal klar machen, dass wir also da schon Bilder benutzen. Mit Verdrängungsspiel theoretisch würde man sagen, es ist also hier ein Nullsummenspiel, sagen, dass der eine gewinnt, verliert der andere oder so. Das wäre so ein ähnliches Bild bei der Grenze. Nicht? Wenn ich es wegschiebe, wird mein Terrain größer, das des anderen kleiner. Aber wenn das Wort Grenze gar nicht hinpasst, ist das eine ganz andere Sache. Sollen die doch technische Ergänzungen und Entdeckungen machen, wie sie wollen? Das schränkt den Bereich Gottes nicht ein.
Bestimmte Felder treffen sich ja dann doch. Also zum Beispiel bestimmte Fakten implizieren ja eine bestimmte Interpretation. Wenn man dann eben sagt, so wie wir die Welt vorfinden, als Naturwissenschaftler zum Beispiel, muss ich sehen, dass das eigentlich alles nach Zufall aussieht. Also da kann ich keinen Sinn entdecken. Und das grenzt dann natürlich an dieses Gebiet des Philosophen oder Theologen,
das kommt
der sagen würde, ich nehme aber einen Sinn an, ja, auch wenn ihr die Fakten anders interpretiert.
So geht's los, eben. Und jetzt mein Vorschlag an diesem, gerade finde ich schön, gerade an diesem Punkt, dass ich dem anderen sage, hör mal, die Frage, dass du hier keinen Sinn entdeckst, die stellst du schon nicht als Physiker oder Biologe, sondern die stellst du schon als Wissenschaftstheoretiker. Das heißt, da bist du schon ein Philosoph. Muss kein religiöser Philosoph sein, wie ich, aber bitte, du redest auf einer Metaebene und nicht mehr in deiner Wissenschaft. Damit ist schon also der Hauptkonflikt raus. Das ist ja klar, das wollen wir miteinander erörtern, aber das erörtere ich mit dir jetzt nicht, insofern du Physiker bist oder Biologe bist. Da nehme ich zur Kenntnis, dass du mit deinen Methoden da nichts findest. Ich würde sagen, was soll da die Frage wozu? Die taucht jedenfalls für den Physiker nicht auf. Beim Biologen ist ja schon schwierig, ob ich das da weglassen kann. Deswegen in diesen ganzen so populären Büchern wird ja dauernd auch immer von Umzug geredet bei der Evolution. Dass die einen Pflanzen sich da einfallen lassen, wie sie da bestäubt werden und die anderen oder die Biene da übertölpeln oder so Geschichten. Oder so alles, wo ich am Kopf fasse und sage, erst reden Sie, das gibt's nicht, und dann ist das ganze Buch voll mit so einem Zeug. Bei den Physikern nicht, in dem Punkt. Gibt es kein Wozu, völlig klar. Also das lasse ich mir von ihm sagen. Nur, dass er das schon sagt, tut er nicht als Physiker, sondern als Mensch, der er eben auch ist. Wenn er bloß Physiker wäre und sonst nichts, würde er überhaupt nicht davon reden, dass ihm Sinn fehlt. Das würde er nicht merken. So wie das Auge sich nicht darüber aufregt, dass es keine Töne hört. Das ist so beschäftigt mit dem, was es da zu sehen kriegt, völlig. Weil wir eben zugleich Menschen sind. Deswegen halte ich das auch den Leuten entgegen. Wie oft werde ich das gefragt, eben bei so religiösen Themen. Ich als Physiker habe aber ein folgendes Problem. Und ich sage, Sie als Physiker haben ja gar kein Problem. Ich hoffe, Sie gehen auch mit Ihrer Frau nicht als Physiker um. Sondern einfach so, das ist hier, taucht hier nicht auf. Sondern als Mensch, geprägt durch seinen Beruf, natürlich, wie ich auch, Deformation professionell. Aber nicht in der Sachfrage. Also der sagt, das gibt es nicht, den Sinn, haben wir abgeklärt und jetzt reden wir auf der Metaebene weiter und mal gucken, was sich dann da zeigt oder was da auftaucht. Muss man mal sehen. Abgesehen davon, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über Zufall reden, ja, die Frage auftaucht, was ist das eigentlich? Das klingt so wie so ein Substantiv, als wäre das jemand. Dabei ist es ja ein Wort dafür, dass ich keine Antwort habe. Also ich gehe da am Haus lang, oben ist ein Ziegel locker, der Wind weht und der fällt mir auf den Kopf. Das nennen wir Zufall. Das heißt, Zufall heißt das Aufeinandertreffen von Ursachreihen, die nicht auf das Aufeinandertreffen eingestellt sind. Jetzt kann man sich fragen, gibt es das überhaupt letztlich? Wenn es keinen Gott gibt und nur Naturgesetzlichkeit, gibt es auch keinen Zufall, sondern alles kommt so, wie es kommt. Ich musste da langlaufen und der Stein musste da runterfallen. Dass ich das nicht weiß, na, so what? Nicht? Das ist kein Grund, die Sache Zufall zu nennen. Oder ich sage, es gibt einen allmächtigen Gott, allwissenden Gott, der hat das immer schon so eingerichtet. Der Ziegel liegt da und wartet auf mich, nicht? Weil er mich schon also in die Ewigkeit abruft, damit meine Frau endlich ihre Ruhe hat oder so, also wie auch immer. Dann ist es auch kein Zufall. Ja, gibt es dann letztlich Zufall? Unter der Rücksicht gibt es gar nicht, einen absoluten Zufall. Sonst ist dann eigentlich nur noch eine gnosiologische Aussage. Das heißt, da, wo ich es nicht vorhersehen kann oder nicht weiß, ich will die Frage jetzt gar nicht entscheiden, ich selber neige offen gesagt schon dazu, dass es einen Zufall eigentlich gar nicht gibt. Sondern dass es entweder eben letztlich eine Freiheit gibt, die das in der Hand hat und fügt, und, oder eben auf der anderen Seite gäbe es eine totale Gesetzlichkeit, und da wäre es auch wieder geschlossen. Aber das andere ist für mich philosophisch schwer vollziehbar zu sagen, dass da etwas ist, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Dass wir ihn nicht erkennen, geschenkt. Und inzwischen fangen ja auch die Physiker an, wieder darüber nachzudenken. Ich meine, man hat vor einer Zeit mir erzählt, dass es hier in München eine Gruppe gibt, die das auch tut. Also die wieder anknüpft am Einstein, der gesagt hat, der Alte würfelt nicht. Nachdem sich erstmal diese Kopenhagener Interpretation durchgesetzt hat, also der Alte würfelt nicht, nicht. So dieser Gedanke, Einstein war klar, für den war das selbstverständlich, dass es letzte Gesetze gibt, auch wenn wir die in der Mikrophysik nicht beobachten können. Durchgesetzt hat sich aber zunächst mal weitgehend die sogenannte Kopenhagener Interpretation, dass er gesagt hat, es gibt tatsächlich hier keine objektive Bestimmtheit vorher, sondern das machen wir durch unsere Versuche oder das passiert dann erst. Und jetzt gibt es schon wieder Leute, die sagen, na, das muss aber doch nicht so sein. Also Physiker, die sich doch fragen, gibt es da nicht, ist da nicht doch nach Bestimmtheiten zu fragen. Aber daran müssen wir uns jetzt gar nicht vertiefen. Ich habe also gesagt, erstmal als Physiker bleibt er da in seinem Feld und da sucht er Ursachen und wo er keine findet, sagt er, ich finde sie nicht. Oder er meint auch zeigen zu können, dass sie für ihn nicht da sind. Und kann das dann offen lassen. Der Metaphysiker hat ja eine andere Bestimmung und sagt, es kann eigentlich etwas Kontingentes, nichts kann ohne Grund oder Ursache sein. Wenn es sinnhaft ist, muss es sich von irgendwoher erklären oder verstehen lassen. Und wie die aussieht, das ist dann eine andere Frage. Zum Beispiel streiten sich ja die Leute, wie ist es mit der Freiheit? Viele fassen die Freiheit zum Beispiel als so ein Zufallsgeschehen auf. Und meinen denn, wenn sich da vorher da irgendwelche Bereitschaftspotenziale finden, ist schon klar, ist keine Freiheit da. Wenn das gar nicht ausgemacht ist, dass Freiheit nun gerade die Grundlosigkeit ist oder ob Freiheit nicht gerade dorthin gehört, wo ich aus Gründen handle, wo ich verantwortlich handle. Je freier ich bin, desto berechenbarer bin ich zum Beispiel. Der Mensch ist deswegen nicht voll berechenbar, weil er nicht voll frei ist und weil er von allen möglichen anderen abhängig ist. Mein Beispiel ist aber immer die Bürgschaft vom Schiller, nicht? Wo der Freund ja zurückkommen will, um da eben den anderen vom Galgen zu befreien. Dann fallen die Räuber über ihn her und dann wird die Brücke kaputt gemacht durch den Sturm oder so. Also er hat es nicht in der Hand. Aber wie es er in der Hand hat, was er tut, tut er. Er ist berechenbar. Nur sind wir Menschen, auch wenn wir so zuverlässig sind, nicht voll berechenbar, aber nochmal, je freier ein Mensch, desto zuverlässiger, desto mehr kann man auf ihn rechnen. Es ist also gar nicht wahr, dass es zur Freiheit gehört, ich weiß vorher nicht, was ich tue oder sonst wie. Das ist ein merkwürdiger Freiheitsbegriff, den diese Empiriker haben, die da angeblich Freiheit untersuchen. Der Libet hat den Leuten extra gesagt, du sollst also irgendwann und zwar möglichst spontan den Daumen heben und dann zugleich gucken, wo da die Uhr steht. Und das nennt er dann Freiheit. Und da wundert er sich, dass sich dann Bereitschaftspotenzial aufbaut. Wenn ich mir überlege, wann ich da wohl spontan werde, nicht? Ich verstehe überhaupt nicht, warum die das so ernst nehmen, die Leute. Weil das mit Freiheit überhaupt nichts zu tun hat. Frei ist, ob ich zudem ins Experiment gehe. Aber frei ist nicht, wann ich den Daumen hebe. Und zwar nach Versuchsanordnung. Der sagt denen das vorher, lesen Sie es mal nach. Der sagt denen möglichst einfach so, möglichst spontan und locker. Und das war schon bei den früheren Versuchen, beim Wund oder so, die hatten so einfache Versuche gemacht, eine Treppe, und haben dann die Leute so lang gehen, wer geht die Treppe hoch und wer geht geradeaus weiter oder so. Weil natürlich, man möchte möglichst einfache Versuchsanordnungen haben. Nur hat sowas nichts mit Freiheit zu tun. Ob ich da jetzt darauf gehe oder runtergehe oder das oder jenes, das ist nicht Freiheit. Sondern Freiheit sind so Sachen, dass ich bei so einem Experiment mitmache, das auch ja nur begrenzt frei. Denn entweder kriege ich was dafür und ich brauche das für einen Schein oder was weiß ich oder so. Ne? Aber es ist immerhin ein bisschen mehr frei. Es ist also gar nicht so einfach, da hineinzugucken nochmal. Drum leg mir dran, also zu sagen, das durchkreuzt sich. Wenn man genau hinguckt, gibt's hier, muss ich zwar auf den anderen hinhören und muss sehen, was ich vertrinken kann, aber einen wirklich ernsthaften Konflikt kann es hier an vielen Punkten nicht geben. Von beiden Seiten her nicht. Natürlich gibt es sofort einen Konflikt zwischen Leuten, die sagen, ich sehe da nichts, und der andere sagt, hier liegt ein Design vor, was nur ein Designer gemacht haben kann. Und dann ist die Frage, ob das so ein glückliches Bild ist. Für Gott ist er wirklich ein Designer. Da habe ich persönlich, sage ich ganz offen, meine Probleme, weil es auch sehr viel schreckliches Design gibt, was da gemalt ist. Also die Fantasie, die sich das da alles ausdenkt, da ist mir lieber zu sagen, nein, hier wird auch, mein Gott, also gespielt und entworfen, da bleiben immer noch genug Probleme drin. Aber ehe ich da aufs Design gehe und mir erklären lasse, wie toll das ist, wie da die eine, also Biene da, die andere Blüte da befruchtet, und ich denke dann, auf was für eine unglaubliche Fantasie da irgendwelche Parasiten sich da durch so da drei Generationen durch bewegen, durch Vögel und Schnecken und allem so daher, dass einem das Grausen kriegt. Man kann das ja nachlesen, wenn man den Reinhold Schneider liest, Winter in Wien, und das ihn so beeindruckt hat und dort so gesehen hat, was da alles passiert in der Natur, nicht? Also da wird ja der Einfallsreichtum wird ja für alles Mögliche benutzt, der dort da ist. Gerade also die Parasiten finde ich eine ganz schlimme Sache, nicht? Diese einen, die da die Ameisen zwingen, hochzuklettern, statt abends in ihren Bau zu gehen, klettern die auf die Blattspitzen, damit sie gefressen werden können, von den Schafen. Dann sind die also in den Schafen drin und dann entwickeln die nächste Rolle dann in dem Darm der Schafe. Und so geht das einfach so weiter. Dann sitzen sie in der Schnecke und die kriegt dann so entzündete Hörner, die fressen dann wieder die Vögel ab und dann sitzen sie im Ei vom Vogel. Oder so Geschichten, das sind doch schreckliche Dinge, die es da gibt. Da soll man nicht die Augen vor verschließen und bloß sagen, es ist alles wunderschön in der Natur. Nicht? Deswegen ist das für mich ein ganz schwieriges Gebiet und entwickle das lieber erstmal von dort her, dass ich jedenfalls verpflichtet bin, menschlich und anständig zu sein, und dann bleiben eine Reihe anderer Fragen offen, wo es wirklich schwierig wird, wie man das dann angeht. Und da sollte man aufpassen, also gerade bei solchen Problemen dann, weil ich zu den einen Geschichten immer andere erzählen kann, wissen Sie. Jemand, der das natürlich macht, weil er das vom Beruf wegen her aufbaut, ist ja schön und bindet das dann trotzdem ein. Das kann ja alles sein, nicht? Aber man muss dann gucken, es gibt auch ein Selbstmissverständnis auf Seiten der Theologen, nicht? Wenn die dann da eben jetzt meinen, sie könnten von Schöpfung nur reden im Sinn von Design oder so, dann sage ich, na, das ist schon eine ganz bestimmte Festlegung, die nicht in derselben Weise gedeckt ist, wie die einfache Aussage, es geht auf Gott und seine Freiheit zurück. Hier habe ich schon so eingeschränkte Bilder jetzt mit drin und das so anthropomorphisiert, dass es schon wieder gefährlich wird. Einfach nur so gesagt. Deswegen ist mir da nicht wohl dabei. Ich fand das auch, ich hatte ja dann zu besprechen, auch das Buch, wo da diese Gruppe um Papst Benedikt, die haben ja zu diesem Thema da gesprochen, in erster Linie ist das ja Kardinal Schönborn, der da für eintritt und das auch schreibt, wo ich auch gedacht habe, bei dem, wo ich habe es auch so angesprochen, vorsichtig ist gesagt, also es kommt mir nicht so ganz klar vor, so an manchen Punkten. In diesen Predigten, die er da im Stephansdom gehalten hat, die sind, da ist mehr drin, das ist viel breiter und ausgewogener, nimmt er sich etwas zurück. Aber so bei den anderen Texten sind zu sehr offene Flanken dann da, wo es nicht gut ist, das zu machen, das hilft nicht. Und dann eher sagen soll, hier weiß ich auch nicht, muss mal gucken, was das da genau heißt. Also nochmal eine Lege daran zu sagen, ich muss jenseits der Sektoren, jenseits der Schichten irgendwie diese Dimensionalität hineinnehmen und würde sagen, dass Geist und Freiheit, Philosophie und erst recht dann Religion, so dieses Feld sind, wo ich diese Mehrheit der Dimensionen offen halte. Und zwar, wo die entscheidende Mehrheit ist ja die, dass ich hier nicht bloß von Was-Dimensionen rede, sondern dass die Wer-Dimension drin ist. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen hatte ich so von unserer Kindererfahrung geredet, wo das Wer im Was einfach mit drin steckte. Dass wir uns da versuchen, gegen unsere Verbildung, die einfach in uns drin sitzt, zu wehren, dass wir sagen, was ist eine bessere Erklärung als Wer? Das ist, empfinden wir unwillkürlich so, als Kinder der Neuzeit und nach Neuzeit. Aber man muss mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ist das eigentlich so? Ist das was eine bessere Erklärung als das Wer? Natürlich, im Wer komme ich mit Erklärungen an die Grenzen. Wie ich immer sage, ich kann erklären, warum jemand verliebt ist, aber ich kann nicht eigentlich zeigen, warum jemand liebt, weil das in die Freiheit geht. Und da wir gern also berechnen wollen und werden wollen, ziehen wir das natürlich vor, im Umgang mit uns selbst, mit unseren Nächsten und mit der Welt. Aber man kann immer zwischendurch fragen, so sehr das nötig und richtig ist, wo gehört die Klammer drumherum? Wo ist das eigentlich erkennen? Ich habe ja nichts gegen Herrschaftswissen. Wir sollen ja die Welt beherrschen, wir sollen Wissenschaft machen, gehört alles mit dazu. Die Frage ist nur, welchen Platz räume ich dem ein? Und ich darf natürlich beides nicht vermischen. Ich darf nicht sachlich werden, wo ich persönlich sein soll, und ich darf nicht persönlich werden, wo ich sachlich sein soll. Also die Differenz gehört bei beiden hin. Da müssen wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Die Zeit ist schon wieder rum, Uschrecken. Danke sehr. Applaus